Hi Aliens, welcome back to Toshi's World, einer Welt voller Schreibtipps, Musikreviews und Kritik am realen Alltag. Jo, heute mache ich mal eine etwas privatere Episode, aus gegebenen Anlass. Wenn ihr komische Geräusche im Hintergrund hört, dann ist das die Waschmaschine, in Kombination mit dem Trockner, die nebenan laufen. Diese Folge wird jetzt einfach mal abends aufgenommen, weil ich es vorher einfach nicht geschafft habe. Ich habe Rotwein am Start, meine Haare werden gerade gefärbt. ich habe mich erneut wieder zu grau entschieden, zu so einem Silber-Chrom-Grau. Vielleicht mache ich später noch die Spitzen in Midnight Blue von Directions, muss ich mal gucken. Es kommt ein bisschen darauf an, wie lange ich jetzt schwafel und wie weit ich vorankomme. Ja, warum gibt es diese Folge erst Dienstagabend? Mein Tag fing sehr, sagen wir mal, interessant an. Wer es nicht mitbekommen hat oder es wahrscheinlich einfach nicht weiß, weil er mich noch nicht gut genug kennt, ich bin wieder ins Elternhaus zurückgezogen. Nach vielen, vielen, vielen Jahren, kann man sagen, ohne ins Detail zu gehen, weil mein Papa sehr, sehr krank ist. Und denke mir, darüber kann man auch eine ganze Episode machen und da will ich mal ein bisschen drüber erzählen, glaube ich, weil es es wert ist, darüber zu erzählen, ja. Es geht um Krebs. Keine große Überraschung vielleicht, es ist nicht nur irgendein Krebs, es ist mittlerweile eine Kombination aus Lungen- und Leberkrebs. Einfach weil es gestreut hat und mittlerweile nicht mehr da ist, wo es nicht nur da ist, wo es mal war. Es fing in der Lunge an. Die Diagnose kam. Ich meine, es war November 2018, schon eine Zeit lang her. Da hieß es auch schon direkt, es wäre schon Stufe 2, es wäre nicht mehr operierbar, nicht mehr operabel. Und sie haben ihm 2 Jahre gegeben. Ja, ihr könnt selber rechnen, wie lange das jetzt her ist. Und heute Morgen hat er sich dann dazu entschlossen, in die Klinik zu gehen. Einfach weil es nicht mehr machbar war. Sowohl für ihn nicht, als auch für mich. Es war halt echt schwierig, diese Verantwortung zu tragen, wenn man Vollzeit arbeitet. Was wir mit das kennen, ist er sowieso selber eigentlich den ganzen Tag gar nicht da und dann kommt ihr wieder und ihr seid einfach nur noch müde, kaputt und wollt euch eigentlich nur noch irgendwo hinsetzen, ein paar YouTube-Videos gucken oder ein paar TikToks und ähnliches und das geht dann aber gar nicht, weil ihr dann noch quasi mindestens eine Stunde braucht mit der jeweiligen Verwandtschaft, oder in dem Fall jetzt mit dem direkten Familienmitglied eines Vaters. Und ja, kann dann quasi erst den wirklichen Feierabend begehen, wenn der zufrieden und in Ruhe mit Getränken unter warmer Decke in seinem Bett liegt und die Augen schließt. Das ist schwer. Und das über einen langen, langen Zeitraum durchzuhalten, macht es auch wirklich nicht leichter. Daher dann ja von mir der Schritt gewesen, wirklich wieder zurückzuziehen, einfach um ständig vor Ort zu sein. Aber ständig vor Ort zu sein, macht das wirklich nicht leichter eigentlich, weil anstatt einfach das in verschiedenen Intervallen zu sehen, wie der Mensch abbaut, schaut man täglich zu. Sieht, wie aus einem starken, agilen Kerl, der Bäume ausreißen konnte und für alle Leute immer da war und immer unterwegs war und viel gemacht hat, auf einmal ja keine Muskeln mehr hat. Und man sehen kann, dass es jeden Tag schwerer wird zu atmen, aufzustehen. Das hat einfach der Gang von Sessel zur Toilette fast zur Tagesaufgabe werden kann. wo man selber dann aber einfach nur hilflos dabei zuschauen kann und gar nicht weiß, was mache ich denn jetzt? Ich bin eben kein gelernter Pflegeassistent und ich habe zwar vor 20 Jahren mal Zivildienst im Krankenhaus gemacht, aber A, es ist eben wirklich auch schon 20 Jahre her und B, ist man dann einfach manchmal, kann man das eigene Wissen dann gar nicht in dem Moment abrufen. Und man verfällt aber auch viel zu schnell in diese Vater-Sohn-Konflikte rein. Ne? Du machst einen Fehler und es wird direkt zum Vorwurf. Der andere macht sich schnell genug und schon, ja, fühlt man sich selber angegriffen und dann entstehen Konflikte, die eigentlich nicht nötig werden. Aber dadurch, dass man sich halt nicht so fremd ist, sondern sich das Leben lang kennt, kennt man auf der einen Seite die Verschrobenheit, nenne ich sie jetzt mal, des anderen und gleichzeitig stößt man sich ständig genau an diesen immer wieder fest. Und man wird dann halt so festgefahren, auch in seinen Ansichten, kommt aus seinem Schema F dann nicht unbedingt so einfach heraus. Und das ist nicht so ganz einfach. Hinzu kam dann heute auch noch die Sache, dass wir jetzt in einem Jahr leben mit Covid-19, das alles noch viel komplizierter macht. Als Papa selber anrief, ja, und den Notruf quasi gesetzt hat, weil wir genau wussten, okay, ich kann ihn sowieso nicht ins Auto packen, geschweige denn, dass ich ihn aus dem Auto wieder rauskriegen könnte, um ihn ins Krankenhaus zu befördern. War das Telefonat, ging fast 10 Minuten lang und wir mussten dieser Person auf der anderen Leitung wortwörtlich überreden, einen Krankenwagen zu schicken, wo selbst solche Kommentare wie "ich kann nicht mehr atmen" nicht dazu geführt haben, dass derjenige sofort gesagt hat, wir schicken wen, sondern nee, man musste sich wirklich um Kopf und Kragen reden. Der Rettungsdienst war, das muss ich denen aber wieder zugutehalten, wirklich relativ schnell da. Die haben sich auch wirklich Zeit genommen, haben sich erstmal kurz erzählen lassen, worum es geht, was das Problem in dem Sinne eigentlich ist, weil woher sollten sie es wissen? Und dann kam aber auch ganz schnell das Problem auf so, wir sehen ein, dass sie ins Krankenhaus gehören. Wir wissen aber nicht, ob sie ins Krankenhaus gehen können, weil wir erst abklären müssen, ob sie irgendein Krankenhaus annimmt. So, es hat dann 3 Telefonate gekostet, herauszufinden, welches Krankenhaus denn noch überhaupt Belegungsmöglichkeiten hat, um jemanden in dem Fall aufzunehmen, weil ja dank Corona ziemlich in jedem Krankenhaus mindestens eine Station dafür gesperrt ist und dementsprechend einfach der Platz fehlt. Ich bin schon froh, dass sich eins dafür bereit erklärt hat, sodass das dann weiterging. Es hieß aber auch gleich, nein, ich bräuchte nicht hinterherfahren, weil als Gastromensch gelte ich als Multiplikator und könnte ihn dann quasi erst besuchen, sobald er fest auf einem Zimmer in einer Station wäre. Ja, ich musste dann selber natürlich erst arbeiten, habe halt immer wieder auf mein Handy geguckt, aber ich dachte mir schon quasi, dass Papa gar nicht auf die Idee kommen würde, mich anzurufen, weil er genau wüsste, ich könnte gar nicht rangehen, weil wenn viel Betrieb ist, liegt mein Handy irgendwo in der Ecke, aber es ist das Letzte, was ich in die Hand nehmen kann. Ich habe dann heute Abend nochmal kurz versucht, ihn zu erreichen, aber er ging dann auch nicht ran. So dass ich jetzt quasi gar nicht weiß, auf welcher Station er ist, ob er noch in der Klinik ist. Ich habe mir halt aber nur gedacht, deswegen habe ich da gar nicht weiter nachgeforscht. Solange ich nichts weiteres Schlimmes oder so höre, geht es ihm halbwegs gut. Und damit bin ich dann schon zufrieden. Ja, so viel erstmal fast dazu. Es ist natürlich auch immer so eine moralische Geschichte. Ne? Der eine erträgt es, die Person quasi zu Tode zu pflegen, wenn man das so sagen möchte. Früher war es ja quasi gang und gäbe, dass die Leute im Mehrgenerationenhaus wohnten und es standardmäßig so war, dass eben Oma und Opa mit im Haus wohnten, bis sie halt nicht mehr da waren. Heutzutage wird ja mal viel zu gerne alle in ihre Altersheime abgeschoben und dort verrotten lassen und kostet auch noch Unsummen an Geld. Tja, wie es jetzt weitergeht, wird sich jetzt zeigen. Ne? Klar haben vielen Worte wie Kurzzeitpflege, Palliativstation, ambulante Palliativpflege gibt es auch. Also es gibt da sehr viele Möglichkeiten, aber ich kann auch aus meinen Erfahrungswerten jetzt schon sagen, dass es unglaublich komplex ist, unglaublich kompliziert ist und es ist ein Papierkrieg ohne Ende, den es in meinen Augen so in der Form auch nicht geben müsste. Aus Gesprächen mit meinem Dad weiß ich zum Beispiel, dass er mit seiner Hausärztin überhaupt nicht grün ist. Ja, dass sie teilweise... Okay, ich kenne nur seine Seite bisher, aber dass sie gar nicht versucht hat, seine Problematiken zu verändern, zu verbessern oder dort einzugreifen, sondern sie stur nach ihrem Katalog gearbeitet hat und ihm Sachen angeboten hat, die aber für ihn gar nicht passend waren und ist überhaupt nicht darauf eingegangen, dass der Patient sich auch selber Gedanken gemacht hat, recherchiert hat im Internet, Bücher gelesen hat und nicht so unwissend ist, wie so manch anderer meint. Und da konnte sie, glaube ich, gar nicht mit umgehen, dass er sein Wissen irgendwann stärker und mächtiger war als ihres. Und damit hat sie dann immer mehr abgeschottet. Darf aber eigentlich in meinen Augen nicht sein. Der Arzt sollte doch eigentlich grundsätzlich das Wohl des Patienten im Vordergrund haben, genau wie ein Lehrer das Wohl des Kindes sehen müsste und dessen Stärken und Kompetenzen fördern müsste. Aber gut, Schulsystem ist nochmal eine andere Episode, da kann ich auch gerne mal einen Podcast zu machen. Da läuft auch ganz viel im Magen. Ja, aber es ist natürlich auch ein bisschen das deutsche Gesundheitssystem. Es kann ja auch nicht sein, dass eine Klinik einfach nur ein Businessunternehmen ist. Es ist ja kein reines Dienstleistungssektor, sondern die arbeiten mit Menschen zusammen und sollten dementsprechend auch menschliche Gesichtszüge und Ideale verfolgen und versuchen, zum Wohle des Menschen zu arbeiten und nicht einfach konsequent gegen die Menschen und ständig rationalisieren und versuchen, Geld einzusparen. Das kann doch irgendwie nicht der Weg sein. Da dürfen wir uns dann nicht wundern, wenn unsere Gesellschaft komplett vor die Hunde geht und Kriege und alles weiterhin existieren und wir schauen einfach fröhlich zu, weil wir uns den Luxus halt erlauben können und es niemand anscheinend wirklich interessiert. Das finde ich schon heftig. Ja, wie auch immer. Es ist nicht einfach, mit so einer Doppelbelastung zu leben. Ja, doppelt ist gut. Ja, in dem Sinne ja nicht nur Triple bei mir, sondern ich versuche nebenbei auch noch meine Buchprojekte voranzuschreiten, das Lektorat zu Ende zu führen. Ja. Es ist fast unmenschlich, weil der Tag einfach nicht lang genug ist. Ich plädiere schon seit langer Zeit für 72-Stunden-Tage. Okay, man müsste die Kalender alle neu designen und für so manchen Job stelle ich mir das auch nicht so toll vor, aber da müsste man halt mehr Schichten einführen vielleicht. Dadurch könnten eventuell sogar wieder mehr Leute arbeiten. Vielleicht sollte ich das nochmal Stärker durchdenken, eigentlich gar nicht. Ja. Ich glaube, damit ende ich erstmal diesen privaten Teil und dann kommen wir im nächsten Teil wieder zu unterhaltsameren Dingen zurück. Aber ich wollte das, glaube ich, einfach mal loswerden, dass ihr auch vielleicht eine Ahnung habt, okay, warum nicht immer alles rund läuft, warum meine Buchveröffentlichungen noch nicht da sind, wo ich sie gerne hätte, warum nicht so regelmäßig, wie ich möchte, Blog-Einträge kommen und warum auch dieser Podcast jetzt wahrscheinlich erst gegen Mitternacht oder so veröffentlicht wird, anstelle von morgens früh wie sonst. Es läuft halt nicht immer alles ganz so rund, nicht wahr? Gut, wir hören uns gleich im nächsten. So, als nächstes kann ich noch ein paar Anekdoten aus dem Lektorat geben, glaube ich. Das ist nämlich auch eine ganz spannende Geschichte, weil ich das Schreiben für mich dadurch nochmal von einer ganz anderen Seite kennenlerne. Und vor kurzem habe ich ein Kapitel für sie zu Ende gestellt, das in der Vergangenheit spielt, da als Rückblende. Und das war ganz interessant, weil sie hatte die Szene und die, das besteht eigentlich aus drei Szenen, eigentlich schon wirklich gut aufgebaut und auch gut durchdacht, aber sie war halt ungeschickt in den Formulierungen teilweise, beziehungsweise sie hat es irgendwie geschafft, die Szenen, wo man ganz viel Spannung aufbauen konnte, kurz zu halten und die Szenen, die eigentlich einem halben Nebensatz bedarf haben, hat sie dann eine ganze Seite gewidmet. Ihr könnt euch vorstellen, was das dann mit einem Text macht. Der Leser langweilt sich sehr schnell und ärgert sich gleichzeitig, weil der Leser auch schon merkt, so, oh, das wird spannend und dann, ah, nee, nein, nee, doch nicht. Sehr unbefriedigend. So, ich habe mir dann das Kapitel nochmal vorgenommen, habe, wie gerade schon fast erwähnt, das Ganze in drei Teile gesplittet. Und mir tat es dann nachher leid. Ich habe ihr quasi immer so, ich habe wirklich ihr quasi alle drei Einzelteile geschickt, jeweils, nachdem ich sie dann jeweils fertig hatte. Und ich saß dann wirklich immer so da nach der Geschichte so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich bringt sie mich jetzt nicht um. So nach dem Prinzip so, ich habe jetzt eigentlich so viel geändert, dass man zwar noch erkennen kann, es ist ihrs und so vom Inhaltlichen ist das auch immer noch so, wie sie das wollte. Nur alles andere ist anders. Und trotzdem war ich dann mal ganz erstaunt, dass ich von ihr jedes Mal wieder ein super Feedback bekommen habe. Weil sie nämlich dann eingesehen hat, während des Lesens, so okay, so hätte ich das ja auch machen können und so ist das viel besser. Ich meine, das freut mich ja irgendwo, dafür mache ich es ja. Aber das ist halt nicht so einfach, wenn man das so gesplittet 1:1 macht, also dass man quasi die Möglichkeit hat, das Feedback vom Autor jedes Mal direkt zu kriegen. Ich denke auch, viele andere Lektoren machen das gar nicht, sondern die lektorieren das einmal im Ganzen durch und hauen es dem Autor direkt von Latz. Und entweder passt dir das, wie er das gemacht hat, oder eben nicht. Musst du alles zurückändern oder deine alte Fassung nehmen und dann von vorne anfangen, hast du aber ganz viel Geld ausgegeben. Das wäre dann halt ärgerlich. Und ich habe mich eher dafür entschieden, okay, ich schmeiße jeden Brocken einzeln hin und dann kann ich ja sehen, sobald ihr irgendwas dann nicht mehr gefällt, muss ich in eine andere Richtung einschlagen, so ungefähr. Nee, bisher ist sie wirklich ganz zufrieden und ich bin ganz zufrieden mit dem, was ich alles ändern kann und darf, weil die Story dadurch nochmal um Längen besser wird. Du könntest jetzt natürlich sagen, so, meine Güte, du bist aber ganz schön arrogant oder selbstgerecht, dass du immer sagst, es wird besser. Ich glaube schon, dass ich sagen kann, ob es besser wird oder nicht. So. Dafür habe ich jetzt mittlerweile schon genug Erfahrung gesammelt in meinen Schreibprozessen und mit dem, was ich lernen durfte. Und es ist aber auch spannend, mit wie vielen kleinen Details man arbeiten kann und so einen Text nochmal ein ganzes Level höher setzt. So, indem man halt eine Figur, ja, vielleicht ein paar mehr Facetten gibt, beziehungsweise die Facetten sind meistens wahrscheinlich eigentlich schon da, nur der Autor trägt sie dann nicht zum Leser hin. So, und es ist relativ einfach, diese Facetten mit einzubauen, wenn man weiß, wie es geht. Das sollte Grundvoraussetzung sein. Und das Wissen hat dann auch vielleicht nicht jeder. Was gerne falsch gemacht wird, kann ich nochmal erwähnen wieder. Das erlebe ich bei ihr relativ häufig. Mag ich aber gar nicht anprangern. Aber habe ich in anderen Büchern leider aber auch schon immer entdeckt. Die Autoren arbeiten zu wenig mit Bewegung. Der Leser, auch wenn er einen Text liest, liest eigentlich in Bildern. Lass ich kurz im Raum stehen. So, mit diesem Wissen kann man dem Leser natürlich beim Textlesen helfen, indem man noch mehr Bilder einstreut, die er sich vorstellen kann. Und umso mehr klassische Bilder in am besten 3D, HD und überhaupt sich vorstellen kann, umso spannender bleibt er an der Geschichte dran und umso mehr Interesse entwickelt er. So, und Bewegungen sind etwas, was man sich relativ leicht vorstellen kann, weil man weiß, wie man sich selbst bewegt. So, und das können eben schon kleine Sachen sein. Jemand zieht die Stirn kraus. Eine Strähne wird hinter das Ohr gestrichen. Jemand stemmt die Hände in die Hüften oder kreuzt die Arme. Eine leichte Krümmung oder das Übereinanderschlagen der Beine. Das sind ganz wenige kleine Beispiele, die aber sofort im Gehirn Klick machen und jeder hat sofort vor Augen, was der andere tut. Und gerade in einem Dialog ist es fatal, wenn man sowas nicht einbaut, weil dann hat der Leser einfach nur das Gefühl, okay, da wird jetzt stumpf abwechselnd wörtliche Rede gehalten. Aber die Szene wird dadurch nicht greifbar, weil der Leser nicht für sich realisieren kann, was machen die denn, während die reden. Und beobachtet gerne selber mal Leute draußen oder in eurem Bekanntenkreis oder sonst wo. Achtet mal drauf, wie die Leute kommunizieren und wie die Leute miteinander reden. Und ihr werdet feststellen, da ist ganz, ganz, ganz viel Bewegung drin. Und je mehr ihr davon mit einbaut, ihr müsst den Leser nicht erschlagen mit Bewegung. Das will ich jetzt auch nicht. Nicht, dass ihr jetzt nur noch Bewegung reinschreibt. Dann weiß der Leser gar nicht mehr, was passiert jetzt alles und da geht was und hier geht was und hoppala. Dann kommt er nicht mehr mit. Dann fühlt er sich überfordert und hat dann auch keine Lust mehr. Aber so zwischendurch mal so ein paar kleine Gestiken einbauen, das ist sehr, sehr effektiv und das hilft dem Leser. Vor kurzem hatte ich eine anderen Autorenfreundin eine kurze Sequenz aus diesem Buch, das ich bearbeite gerade, geschickt, weil ich wusste, sie kannte die Szene und habe ihr die neue Fassung gegeben und das Feedback war, sie hatte vergessen, dass sie die alte Fassung kannte, hat das neu gelesen und meinte direkt so, boah, cool, hat sich ja voll an deinen Workshop gehalten und genau das umgesetzt, was du uns immer gepredigt hast. Und das fand ich halt total lustig, dass sie ja sofort gemerkt hat, dass das meine Ansichten waren und mein Prinzip, einen Text zu schreiben, sie sofort wiedererkannt hat. Das fand ich dann doch ganz amüsant, dass sie sich daran erinnert hat, was ich in meinen Workshops bisher so immer von mir gelassen habe und immer wieder wiederhole und immer wieder hoffe und bete, dass die Autoren sich dran halten. Ja. Okay, das ist jetzt auch schon wieder länger, als ich wollte. Gut, fügen wir noch eine letzte, dritte Sequenz dran und dann war es das auch schon wieder für heute. So, jetzt habe ich noch einen letzten Teil und zwar, da geht es dann mehr um Klatsch und Tratsch und eigentlich nicht so ganz. Ich möchte eigentlich mal kurz in den Raum stellen, dass wir in unserer Serienwelt zu wenig Schurken haben aus dem LSBTIQ-Sternchen-Bereich, oder? Wie komme ich jetzt drauf? ich habe vor kurzem, nachdem ich ja lange Zeit nicht so genau wusste, was ich nach 13 Reasons Why gucken sollte, habe ich ja noch Discovery of Witches geguckt und jetzt bin ich halt wieder bei Gotham gelandet, tatsächlich. Ich hatte nämlich festgestellt, dass ich nur die ersten zwei Staffeln gesehen habe und es gibt ja fünf, also mindestens fünf, und bin jetzt in der dritten Staffel wieder eingestiegen. Und ja, hat mich wieder ganz stark gehuckt und ich gucke es wirklich gerne. Für den, der es nicht kennt, Gotham ist die Vorgeschichte zu Batman aus den DC Comics. Und ja, da steht der, hier, sagt schon, Commissioner Gordon im Vordergrund und dessen Geschichte quasi, wobei er in der dritten Staffel jetzt gerade erst wieder Detective ist. Harter Spoiler-Alarm, Entschuldigung. Worauf ich hinaus wollte, auch in Gotham gibt es halt die klassischen Charaktere, die man von Batman kennt. The Riddler, den Pinguin, Catwoman und so weiter. Und auch dessen Vorgeschichten werden dort behandelt. Nicht zu vergessen natürlich The Joker. Und was ich halt ganz interessant finde, und das hat mich jetzt die letzten paar Tage so geil beschäftigt, es gibt eine Storyline in der dritten Staffel, wo der Pinguin, also Cobblepot, sich in Edward Nigma verliebt, der später The Riddler wird. Eine Situation, mit der ich definitiv nicht gerechnet hatte. Und die aber total süß umgesetzt war. Und der Pinguin ist ja, obwohl er in der Staffel, also auch harter Spoiler-Alarm, der Bürgermeister geworden ist von Gotham, trotzdem auch gleichzeitig der Boss der Unterwelt ist quasi und eigentlich dem im Sinne immer noch der böse Schurke ist. So, und da war ich eben vielig aus allen Wolken, als dann diese Aspekte der Männerliebe dazwischen kamen und wie er sich dann halt Gedanken gemacht hat, wie er ihm da sein Verliebtsein stecken soll und hat ihn dann zum Essen eingeladen und der andere sucht Wein raus und wie man das halt so kennt, aber dann halt eben mit Villains, mit Schurken, Bösewichten, die man halt irgendwie schon kennt und mit denen ich quasi aufgewachsen bin, fand ich das schon irgendwie krass cool. Ja, und da fiel mir so auch so beim Gucken so, schade, warum begegnet einem das eigentlich nicht häufiger? Ne? Also wenn ich so quasi an die ganzen schwulen Filme oder so zurückdenke, ich nehme jetzt erstmal bewusst schwule Filme, weil davon kenne ich jede Menge tatsächlich, wer hat's gedacht. Da geht es wirklich eher um Love-Story-Probleme oder ich kenne einen Thriller mit Gail Harris, den ich auch ganz gut fand. Da kommt auch so ein bisschen, ja, weil er so krimimäßig aufgebaut ist, halt auch so das Bösewichtsein mit drin vor. Aber sonst im realen Alltag begegnet mir das sonst nicht. Ihr könnt mir gerne mal in den Kommentaren bei Instagram und so weiter schreiben, ob euch das regelmäßig bei euren Serien, die ihr so schaut im Fernsehen, bei Netflix, bei whatever, unterkommen, aber ich kann mich sonst nicht groß dran erinnern. Ich meine, man erinnert sich vielleicht so bei The Arrow einfach nur daran, dass eben John Barrowman den Bösewicht spielt und das natürlich hervorragend macht. Aber trotzdem hat er ja in dem Sinne keine LSBTIQ-Ständchen-Storyline gekriegt. So, Oh, bei The Vampire Diaries gehört der schwule Papa von Caroline Forbes zum ältesten Ring, und der versucht ja, seine Tochter zu foltern und sie vom Vampirsein abzubringen. Das war schon ziemlich böse. So, der war auch vom anderen Ufer, wenn man so will. Ansonsten fallen mir nicht sonderlich viele Sachen ein. Überhaupt. Nö. Würde mich mal interessieren. Schreibt mir mal irgendwie bei Facebook oder sonst wo, ob euch das in letzter Zeit irgendwo begegnet ist. Und dann gucke ich mir die Szene und das Ganze gerne mal an und recherchiere das nochmal weiter. Auch darüber könnte man durchaus mal eine ganze Episode machen. Ja, spannend. So ist das. Also wenn ihr Lust habt, auch mal Gotham zu schauen, dann kann ich das nur empfehlen. Das ist eine coole Serie mit sehr coolen Storylines, wo auch endlich mal zu den, wie schon erwähnten, Schurken, die ich aus meiner Kindheit kenne, endlich mal komplette Backstories geschrieben wurden. Mit einer richtigen Biografie und ganz viel Hintergrundwissen, die sie alle mal im neuen Licht erscheinen lassen. Sowas mag ich, sowas finde ich cool. Das kann ich nur empfehlen. So, jetzt ist es schon relativ spät. Ich beende das Ganze mal und begebe mich auch in meinen Feierabend. Morgen geht der Arbeitsalltag weiter, wenn auch nur einen halben Tag. In dem Sinne, Kinders, genießt die Nacht, genießt die Dunkelheit und denkt immer daran, ihr seid nicht alleine.